Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, auch von mir. Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass wir so kuschelig sitzen. Genau, heute, das war halt ein Anlass, weil wir auch unter den Stühlen, habt ihr es bestimmt schon entdeckt, da liegt ein Zettel und ein Stift. Aber dazu komme ich später. Ja, ich steig einfach direkt volle Kanne ein. Ich muss erstmal das Ding anmachen. An der Seite. Klappt es? Ja, sehr gut. Thema heute: zwischen Verheißung und Wirklichkeit. Also, wir sind ja mitten in der Predigtreihe rund um Abraham, dem Vater des Glaubens. Und heute möchten wir aber besonders den Blick auf Sarah richten. Und ihre Geschichte beginnt in 1. Mose 11. Ich lade euch herzlich ein, ihr hattet ja Hausaufgaben auf. Letzte Woche gab es Hausaufgaben. Ihr solltet lesen. Die Geschichte von Abraham. Dazu lade ich euch einfach auch nochmal herzlich ein. Lest es gerne selber auch nochmal nach, auch das, worüber wir heute nachdenken. Und ja, ich gehe einfach mal mitten rein. Ich werde Sarah zunächst Sarai nennen, denn tatsächlich jetzt im Laufe auch der Predigt wird sie dann zu Sarah. Dazu kommen wir dann noch. Also, wann lebte Sarai? Die lebte vor ungefähr 2100 Jahre vor Christus mit ihrem Mann Abram. Der hieß eben zu dem Zeitpunkt auch noch Abram und nicht Abraham. Und die lebten ja in einer sehr, sehr wohlhabenden Stadt, in der Stadt Ur. Im heutigen Südirak ist das. Das war eine der bedeutendsten Städte der damaligen Zeit. Eine sehr wohlhabende Stadt, und Abraham und Sarai führten wohl ein sehr privilegiertes Leben. Davon kann man ausgehen. Aber dann sprach ja Gott zu Abraham und forderte ihn auf, seine Heimat zu verlassen und in ein völlig unbekanntes Land zu ziehen. Und was machte Sarai? Sie ging mit. Genau, sie ließ Sicherheit, ihre Familie, Wohlstand, alles Vertraute ließ sie hinter sich und ging gemeinsam mit Abraham und folgte Gottes Ruf. Das lesen wir jetzt nochmal zusammen. Ihr müsst mir mal sagen, in welche Richtung muss ich denn am besten immer pointen? Da. Okay, gut. Wir lesen zusammen 1. Mose 12, Vers 1. Dann befahl der Herr Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Also, das heißt, Abraham und Sarai hatten die Zusage, dass Gott aus ihnen ein großes Volk machen will. Was braucht es, um aus Zweien ein großes Volk zu machen? Kinder, richtig. Dafür braucht es Kinder. So, jetzt muss man sich vorstellen, in der damaligen Zeit haben Mädchen oft geheiratet in dem Alter zwischen 13 und 15 Jahren, wurden die schon verheiratet. Und Sarai war schon ungefähr 60 Jahre alt, als sie Ur verließen. Rechnen. Das heißt, die waren schon ungefähr 35 Jahre verheiratet, als die Reise begann. Ne? Und obwohl Gott also Abraham einen Sohn verheißen hatte, blieb Sarai kinderlos. Sie hatte keine Kinder. Und die wartete also nicht einen. Da war diese Verheißung, von euch wird ein großes Volk abstammen. Und sie wartete also nicht einen Zyklus, ob sie schwanger wird, nicht zwei Zyklen. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf Monate, nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, nicht drei Jahre. Sie wartete Jahrzehnte. Und ich glaube, jede Frau unter uns, die auf eine Schwangerschaft gehofft oder schon mal gewartet hat, weiß oder kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Dieses Warten, und dann hat sie wieder ihre Tage bekommen. Warten. Hat wieder ihre Tage bekommen. Jedes Mal diese Enttäuschung, doch nicht schwanger zu sein. Und mit jedem Jahr schwand natürlich ihre Hoffnung, selbst noch Mutter zu werden. Eine ganz logische Geschichte. Und schließlich fasste Sarai dann einen Entschluss. Wenn sie Abraham keinen Sohn schenken konnte, muss es doch auch irgendeinen anderen Weg geben, um ihm Nachkommen zu ermöglichen. Und die Bibel beschreibt dann diesen Wendepunkt so. Irgendwie will er nicht. Ich lese schon mal. Abraham und Sarai bekamen keine Kinder. Da schlug Sarai ihrem Mann vor. Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Ich fange nochmal dort an. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Hagar: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Das klingt jetzt für uns vielleicht etwas skurril, dass wir denken, okay. Aber zu der damaligen Zeit war Sarais Bitte jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Und zwar, die Frauen fast aller Kulturen damals betrachteten das Kinderbekommen als Pflicht und auch als totales Vorrecht natürlich. Denn Kinder dienten damals natürlich vor allen Dingen der Versorgung im Alter, auch Arbeitskraft. Kinder waren Arbeitskraft und Schutz für die Familie. Viele Jungs, viele Männer. Je größer dann auch die Familien waren, bedeutete das Schutz. Doch auch natürlich damals schon blieben Frauen kinderlos. Und ja, im Nahen Osten war man für diesen Fall jedoch auf eine Lösung gekommen. Also es war die Pflicht einer Frau, ihrem Mann Kinder zu schenken. Wenn sie selbst dazu nicht in der Lage war, so konnte sie für Ersatz sorgen durch eine Art Leihmutterschaft. Ja, und ich habe in einem Buch nachgelesen, es hat mir die Isa geschenkt. Ein Buch, alle Frauen der Bibel, große Empfehlung. Und in dem Buch werden dort Hintergründe gegeben, was war da los in der Zeit, kulturelle Hintergründe und so. Also ganz, ganz toll, da habe ich auch vieles, habe mich damit auch vorbereitet auf heute. Auf jeden Fall stand da nämlich drin, dass man auch einen Ehevertrag gefunden hat von der damaligen Zeit von 2000 Jahren vor Christus. Und den Ehevertrag war damals festgehalten, die Frau hat dem Mann innerhalb von 2 Jahren ein Kind zu schenken. Sollte sie das nicht tun, muss sie trotzdem für Ersatz sorgen durch eine Sklavin. Also das war damals gang und gäbe. Ja, und jetzt, wenn man sich überlegt, dass das gang und gäbe war, schon nach 2 Jahren eigentlich für Ersatz zu sorgen, dann ist es ja doch erstaunlich, dass die Sarai 60 Jahre gewartet hat. Die hat also 60 Jahre geglaubt und gewartet. Wie gesagt, ich glaube, manche Frauen von uns wissen schon, wie das ist, wenn man 6 Monate auf ein Kind wartet. 60 Jahre hat sie gewartet. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum genau nach 60 Jahren? Warum hat sie nicht es dann ganz aufgegeben oder warum ist sie selbst aktiv geworden? Und da gab es auch, ja, ich mache jetzt ganz kurz den Ausflug, da haben die gesagt, ich glaube, Jakob wird nächste Woche drüber sprechen, als die Hungersnot kommt, gehen doch Abraham und Sarai nach Ägypten. Und dann sagt doch der Abraham zu Sarai, sag doch, du bist meine Schwester, sonst wirst du mir noch, du bist so schön, so schön. Sonst will der noch dich als Frau und bringt er mich um oder so. Sag doch einfach, du bist meine Schwester. Halbwahrheit übrigens, denn das war ja seine Schwester, seine Halbschwester, die Sarai. Er sagte also nur die halbe Wahrheit. Und jetzt muss man sich vorstellen, die war ja so schön und die wurde wirklich genommen von dem Pharao, weil sie so wunderschön war, aber die war schon 65. Das ist doch ein Ding. 65 und die muss so umwerfend schön gewesen sein. Und da sagen die hier, das ist doch ein Indiz dafür, dass die wahrscheinlich noch fruchtbar war. Denn wenn eine Frau wohl ihre Tage nicht mehr kriegt und Östrogen nicht mehr produziert wird, wird man alt, kriegt Falten. Und so haben die hier gesagt, könnte also sein. Ein Indiz dafür, dass die halt ganz lange menstruiert hat und lange fruchtbar war. Und das wiederum könnte also heißen, naja, sie hat halt noch lange gedacht, das klappt schon noch, ich kriege ja noch meine Tage, ich bin noch fruchtbar. Vielleicht klappt es ja noch. Und vielleicht war der Punkt gekommen, an dem sie also wusste, auf natürliche Art und Weise geht jetzt wirklich gar nichts mehr. Und erst als sie das so vielleicht geahnt hat, da hat sie dann auf die Alternative zugegriffen, die in der damaligen Kultur völlig normal war. Und ich glaube, wir alle wissen, habe ich jetzt schon gesagt, 60 Jahre ist wirklich eine lange, lange, lange Zeit. Und ich glaube, kaum einer von uns kann sich vorstellen, so lange auf etwas zu warten, auf eine Verheißung von Gott. Aber, ihr Lieben, wie die Dinge nun ihren Lauf nehmen, macht uns ganz, ganz deutlich, Warte geduldig auf Gott und nimm die Dinge bloß nicht selbst in die Hand. Das soll uns wirklich eine Warnung sein, denn manchmal, ihr Lieben, müssen wir schlicht und ergreifend warten. Wenn wir Gott um etwas bitten und dann warten müssen, geraten wir natürlich in Versuchung, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Aber das kann wirklich zu großen Problemen führen und manchmal auch regelrecht großes, großes Leid hervorrufen. Und als ich mich so auf die Predigt vorbereitet habe, ja, da hatte ich den Eindruck, dass ich unbedingt jetzt einen kleinen Ausflug machen möchte, gedanklich, und zwar an alle Singles mich kurz mal richten möchte hier in der Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen zu warten. Warte auf einen Partner oder deine Partnerin, die Jesus liebt und die Jesus nachfolgt. Wenn du Jesus liebst und Jesus nachfolgst. Ich habe letztens folgendes Zitat gelesen. Lass nicht jemanden, der nicht für dich gestorben ist, beeinflussen, wie du für den lebst, der für dich gestorben ist. Das ist meine Beobachtung. Menschen, die einen Partner wählen, der nicht in Beziehung mit Jesus lebt, entfernen sich meist. Also meine Beobachtung ist einfach, die entfernen sich auch schrittweise von Jesus. Nicht mit einem Schlag und so, ne, sondern schrittweise. Leben weit unter den Möglichkeiten, die Gott für sie hat, sind oft gehemmt und ausgebremst. Und Gott kann sie oft nicht mehr so gebrauchen, wie er es eigentlich möchte und könnte. Umgekehrt, ihr Lieben, wie groß ist der Segen, wenn ein Paar zusammen Gott dient und sein Reich gemeinsam baut. Wie viel Segen geht davon aus? Und so möchte ich dich ermutigen, baue ein gemeinsames Leben mit jemandem, der in den großen Themen mit dir übereinstimmt. Ja, in den alltäglichen Kleinigkeiten könnt ihr unterschiedlich denken, unterschiedlich handeln, so bei den Nebenschauplätzen. Aber in diesen übergeordneten Themen, der Glaube, das Fundament, die daraus resultierenden Werte in der Erziehung, im Umgang mit der Zeit, im Umgang mit dem Geld, lade ich euch einfach ein, da einfach ja, in den großen Themen miteinander übereinzustimmen. Denn ich sag's dir, wenn die rosarote Brille mal weg ist, und die ist irgendwann weg, tut mir leid, ist so. Die ist irgendwann weg und wenn der Alltag und die Kids euch vereinnahmen, dann habt ihr schon genug Herausforderungen. Ja, da braucht es nicht noch obendrein grundsätzliche, unterschiedliche Baustellen, Richtungen, in die man auseinanderzerrt, in unterschiedliche Richtungen, in die man geht und denkt. Da hat man genug im Alltag mit dem Normalen zu tun. Als ich noch studiert habe, das ist lange her, als ich noch jung war, da hatte ich eine Dozentin, ich hatte als Nebenfach Soziologie, habe ich geliebt, war mein absolutes Lieblingsfach. Deswegen habe ich da freiwillig auch viele Seminare besucht, immer bei ihr, weil ich die irgendwie, die hat mich ein bisschen fasziniert. Die war kein Christ und nix, also sie war kein Christ. Und ich habe bei der auch meine Examensarbeit damals geschrieben und habe dadurch viel Zeit mit ihr verbracht. Und dann hatten wir auch immer so, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt, so lange her, solche Übungszeiten, ne, wo man zusammen übt und so. Und da hatten wir natürlich viel Gespräch und Diskussion, auch war Soziologie, also so Gesellschaftsthemen. Ne? Und da habe ich immer meinen Standpunkt klar gemacht und meine Werte vertreten. Und da hat sie irgendwann gesagt, damals hieß ich noch Frau Mörtschke. Und interessant war, in der Zeit hatte ich so ein Auge, ehrlich gesagt, so ein bisschen angebändelt mit jemandem, der kein Christ war. So ein bisschen angebändelt. Und die hat zu mir gesagt, also Frau Mörtschke, ich kann Ihnen nur eins sagen, Sie brauchen definitiv jemanden, der genauso glaubt und lebt wie Sie. Sonst werden Sie unglücklich, das sage ich Ihnen. Ja, Word, oder? Und die war kein Christ. Und die hat es damals gesagt. Ich glaube, ja, das war nicht einfach so. So, ich sage nicht, dass das Warten leicht ist, überhaupt nicht. Aber ich sage, dass es sich lohnt. So, jetzt aber zurück zu Sarai, die jetzt also viele Jahre gewartet hatte, es satt hatte, weiter zu warten und die Dinge selbst in die Hand nahm. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen. Jetzt lesen wir mal, was passiert. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. ich habe hier eine andere Übersetzung, ich lese also da, sorry. Und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarah bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Aber war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, auf einmal sehe ich so schlecht, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu dieser Zeit 86 Jahre alt. Puh, was für eine verfahrene, komplizierte und schmerzhafte Situation, oder? Für alle Beteiligten. Ich meine, wie schmerzhaft muss das für Sarai gewesen sein, ne? Ihrem geliebten Mann die Sklavin auszuleihen, um mit ihr zu schlafen. Und was muss das für ein Schlag in Sarais Gesicht gewesen sein, als die wohl ziemlich schnell schwanger wurde. So, damit war dann endgültig klar, dass es Sarais Schuld war, dass sie keine Kinder hatten. Und sie musste dann auch noch erleben, wie Hagar begann, auf sie herabzuschauen. Nur verrückt ist ja jetzt, wer hat das Ganze denn initiiert? Wessen Idee war das? Sarais Idee, oder? Und aber kaum kamen dann die Dinge, wie sie kamen, wem gab sie die Schuld? Abraham. Oft ist es so viel einfacher, frustriert, um sich zu schlagen und anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, als Fehler einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Und nun ließ Sarah ihre ganze Wut an Hagar aus, einer Frau, Achtung, die sowieso schon komplett rechtlos war, deren Gefühle, Gedanken, deren Meinung, das hat alles keinerlei Rolle gespielt, es hat niemanden interessiert. Als es zu der Entscheidung kam, sie hat dem alten Mann noch einen Sohn zu gebären. Es muss so grausam, dann muss die Sarai aber so grausam zu Hagar gewesen sein in ihrer Wut, ihre ganze Verletzung, alles hat sie ausgelassen an Abraham, die Schuld gegeben an Hagar ausgelassen, dass die Hagar lieber in die Wüste, also es muss, wie schlimm muss es gewesen sein, ne? Dass die Hagar lieber in die Wüste geflohen ist, wo ihr der Tod drohte, als da drin zu bleiben, in dem, was da los war. Und ich habe auch zu Jakob gesagt, als wir so darüber geredet haben, also ich bin auch schon erschrocken, wie menschlich das hier alles zugeht, oder? Also, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, also bei der Vorbereitung, noch bevor ich so, als ich dachte, ja, Sarah, Glaubensfrau, und ist sie ja auch, 60 Jahre hat sie gewartet, aber als ich das dann nochmal so darüber nachgedacht habe, ich gedacht, also das finde ich jetzt nicht besonders vorbildlich und ist es ja auch nicht, ja. Aber ich habe gedacht, wie menschlich und wie bösartig die wurde der Hagar gegenüber. Und es soll uns einfach, glaube ich, eine Warnung sein, ihr Lieben, übernimm Verantwortung für dein Handeln. Anstatt in die Opferrolle zu gehen und alles und jeden für deine Situation verantwortlich zu machen. Und die Schuld immer bei allen anderen zu suchen. Und ich glaube, so ging es mir natürlich auch, ich gebe es ehrlich zu, in der Vorbereitung denkst du dann an die eine oder andere Person und denkst, ja genau, ja so Leute kennt man, die immer gleich das Opfer spielen und obwohl sie sogar selber schuld sind, dann ist ja misslichen Lage oder was weiß ich. Aber ihr Lieben, lasst uns jetzt nicht so die Predigt hören für den anderen bitte, sondern überleg und lass uns wirklich uns selbst auch durch Gottes Wort den Spiegel vorhalten lassen und uns fragen, wo habe ich Verantwortung zu übernehmen? Wo muss ich aus der Opferrolle raus und rein in die Verantwortung? Wo muss ich Schuld bekennen und auch meine Richtung ändern und umkehren? Und lass uns noch mal kurz auch über Hagai nachdenken. Hagai, eine Frau ohne Selbstbestimmungsrecht. Sie war wirklich Opfer. Sie war wirklich Opfer ihrer Umstände, die komplett außerhalb ihrer Kontrolle lagen. Sie war weit, weit weg von ihrer Heimat Ägypten. Sie war weit weg von ihrer Familie. Sie hatte niemanden an ihrer Seite. Niemanden, der zu ihr stand. Sie hatte überhaupt keine Wahl, als sie benutzt wurde. Und tatsächlich, sie wurde dann ja direkt schwanger. Und natürlich mit dieser Schwangerschaft änderte sich alles für sie. Alles. Und ich finde es auch sehr menschlich, dann andererseits, dass sie in dem Moment natürlich so einen gewissen Stolz bekam und auf ihre Herrin herabsah. Das ist eine natürliche Reaktion, würde ich mal sagen. Und sie empfand richtig Verachtung für Sarai und zeigte das dann auch ganz offen, ne? Und Sarai wurde eben total zornig, beschwerte sich bei Abraham und er reagiert. Das ist natürlich, kann man auch drüber nachdenken, sie ist dein Eigentum. Er hält sich so ein bisschen raus, entscheide du, mach du, was du denkst, so, ne? Und Sarai wollte jetzt, dass die Hagar so richtig bezahlt für ihre Respektlosigkeit und behandelte sie so richtig mies. So mies, dass sie floh. Und sie floh dann Richtung Süden, schleppte sich durch ein Wüstengebiet, heute Negev ist das, in Richtung Ägypten. Vielleicht hat sie gehofft, bis nach Hause zu kommen. Und als sie dann so völlig verzweifelt am Brunnen saß, fand der Engel des Herrn sie dort. Und es wird über die Identität des Engels zwar diskutiert, aber alles deutet darauf hin, dass es Gott selbst war, der Hagar erschien. Und ich finde besonders bedeutsam ist einfach, dass hier in der Bibel zum ersten Mal Gott in dieser Gestalt so bezeugt wird. Das heißt, ja, Gott kam in Gestalt des Engels des Herrn nicht mal zu Adam, oder zu Noah oder zu Abraham. So oder sonst irgendwelche großen Männer in den ersten Kapiteln des Mosesbuchs, sondern zu wem kam er als erstes? Zu einer Frau. Zu einer ägyptischen Frau. Zu einer Sklavin. Und diese Frau, die niemand wahrnimmt als Person, niemand so als einzigartige Persönlichkeit wahrnimmt, die wird zum ersten Mal gesehen. In ihrer Persönlichkeit wahrgenommen, in ihrer Not gesehen und nicht von irgendwem, sondern von Gott selbst, von ihrem Schöpfer. Er sieht sie, er achtet ihre Würde. Und so will ich dir heute Morgen sagen, was auch immer Menschen über dich sagen, wie auch immer Menschen dich behandeln, Gott sieht dich. Er kennt deinen Namen, er liebt dich. Und ich wünsche dir einfach, dass du das weißt, dass du das fühlst und dass du es tief in dein Herz rutscht. Denn wenn du das weißt, ändert das alles. Zu wissen, dass Gott dich sieht und liebt, dich ganz persönlich kennt und meint, das schenkt Würde, es schenkt Identität und es heilt auch die Wunden, die Worte anderer in uns gerissen haben. Aber das Verrückte ist ja jetzt schon, dass der Engel ihr diese Zusagen gibt, aber wo schickt er sie dann hin? Er schickt sie zurück. Ich hätte es irgendwie gut gefunden, er hätte sie in die Hand genommen und nach Ägypten zu ihrer Familie zurückgebracht oder so. Aber er schickt sie zurück. Der Herr wird dir, er versprach ihr, der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. Und Hagar gehorchte. Ich denke, die hat sich an diese Verheißung total geklammert. Und es mit dieser Verheißung, mit diesem Gott hat mich gehört, Gott hat mich gesehen, Gott kennt mich. Und mit dieser Verheißung ist sie zurück in Saras Zelt. Puh. Abraham bekam dann einen Sohn, der Ismael heißt. Aber was will ich sagen? Flucht vor Problemen ist selten eine Lösung. Es ist klug, zu unseren Problemen zurückzukehren, sie anzupacken und Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unsere Haltung vielleicht berichtigen zu lassen und dann aber auch unsere Aufgabe zu erfüllen. Und dann über die folgenden 16 Jahre von Hagar lesen wir in der Bibel lesen wir nichts. Ismael wuchs auf als Mitglied von Abrahams Familie. Abraham liebte seinen Sohn und ich vermute mal, zwischen den Frauen stellte sich so eine Art, wie sagt man, unbehaglicher Waffenstillstand stellte sich zwischen den beiden ein. Denn dann passierte noch etwas, das spoilere ich jetzt nur, müsst ihr selber lesen. Die Geschichte geht noch weiter, aber da 13 Jahre lang ist erstmal passiert nicht viel. Aber nach 13 Jahren, nach Ismaels Geburt, Abraham war inzwischen 99 und Sarai 90, sprach Gott zu Abraham und überraschte ihn mit einer ganz umwerfenden Nachricht. Sarai sollte Abraham jetzt tatsächlich einen Sohn schenken. Und auf diesen Sohn, nicht auf den Sklaven, sollten die Verheißungen des Bundes übergehen, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und Gott sagte zu Abraham über Sarai: Ich werde sie reich beschenken. Sie soll einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr. Sie soll Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Und gleichzeitig dann mit diesem Versprechen änderte Gott Abrahams Namen in Abraham und Sarais Namen in Sarah. Und obwohl Sarah eigentlich natürlich schon längst keine Kinder mehr bekommen konnte, ja, wurde sie schwanger. Was für ein Wunder, oder? Also, die waren ja wirklich nicht mehr jung. Und der Nachkomme von Abraham und seiner Frau Sarah wuchs in ihrem Leib heran. Und als sie dann 90 war und Abraham 100, wurde Isaak geboren. Und ich glaube, wir alle können hier spüren, Sarahs Freude, Erleichterung, Entzücken, als Isaak geboren wurde, wenn wir lesen, Gott lässt, also Sarah rief, Gott lässt mich wieder lachen. Jeder, der das erfährt, wird mit mir lachen. Denn wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch Mutter werde? Abraham hat Jahrzehnte darauf warten müssen, aber jetzt habe ich ihm einen Sohn geboren. Warten und Gott vertrauen lohnen sich immer. Immer. Und in der Vorbereitung dieser Predigt musste ich an eine Geschichte des Wartens denken. Des Wartens auf Gott, die mitten unter uns stattfindet oder stattgefunden hat. Und stattfindet eigentlich. Sie geht weiter, die Geschichte. Es ist die Geschichte einer Frau, einer Mutter, Cornelia Hoffmann, die über viele Jahre einen Wunsch und ein Gebet hatte, nämlich, dass ihre Kinder sich für Gott öffnen und ihn kennenlernen. Und ihre Tochter Tine Klein, sie sitzt dort hinten, erzählt uns heute ihre Geschichte. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für ihre Offenheit, Tines Offenheit, Tines Mut, die Geschichte ihrer Mutter und damit ist es auch ihre ganz persönliche Geschichte mit uns zu teilen. Und sie hat es auf Video gemacht, um es etwas leichter zu haben und ich wünsche uns Gottes Segen.
Ich möchte euch einen Teil der Geschichte meiner Mutter erzählen und ich hoffe sehr, dass ich das so mache, wie es auch in ihrem Sinn gewesen wäre. Denn ich kann sie leider nicht mehr selbst fragen, denn meine Mutter ist letztes Jahr im Januar gestorben. Die Geschichte soll Mut machen, auch wenn sie sich nicht immer danach anhört. Zuerst einmal, meine Mutter war ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mensch. Sie hatte viel Freude an der Natur, am Fahrradfahren, Bewegung, aber vor allem hat sie viel Zeit damit verbracht, in der Bibel zu lesen und im Austausch mit Gott zu sein. Sie war sehr stark im Glauben verwurzelt. Seitdem ich denken kann, hat der Glaube immer eine Rolle gespielt. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als ich klein war und wir Gottesdienst gespielt haben, also so mit Notenständer und darauf die Kinderbibel und ich war der Pastor. So harmonisch ist es dann aber leider nicht geblieben. Ich bin älter geworden, meine Zeit als Messdiener habe ich als beendet erklärt. Ich war viel unterwegs, Stress in der Pubertät mit den Eltern, aber auch irgendwie normal. Strenge fand ich spießig, aber vor allem war ich nur genervt von ständigem Gerede von Gott. Die Kluft zwischen uns beiden ist größer geworden. Es war wirklich nicht gut. Zum einen natürlich zwischen uns beiden, zum anderen aber auch zwischen Gott und mir. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich habe irgendwann dicht gemacht. Gespräche kurz gehalten, abgeblockt, WhatsApp-Nachrichten nur halbherzig oder auch mal gar nicht gelesen, waren sie noch so freundlich. Und dann kam 2024. Meine Mutter ist schwer erkrankt. Sie hat nie viel geklagt, getreu nach dem Motto, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Rückblickend war ich sicher viel zu naiv, aber ich dachte, meine Mutter wird Mitte Dezember operiert und dann feiert die Familie auf jeden Fall erstmal Weihnachten zusammen. So sah mein Plan aus. Dann kamen die Ergebnisse der Operation und bald die finale ärztliche Diagnose. Wir können nur noch palliativ behandeln. Vielleicht sprechen wir über Monate, vielleicht über Wochen. Wir haben dann die Zeit genutzt, die uns geblieben ist. Wir konnten uns aussprechen, beieinander entschuldigen. Wir haben in unserer Beziehung miteinander beide Fehler gemacht. Wir waren zusammen spazieren und haben in der Cafeteria über den Namen für unseren Sohn gesprochen. Ich war zu der Zeit im 6. Monat schwanger. Unter anderem war der Name Tom, Kurzform von Thomas, in der engeren Auswahl. Und meine Mutter meinte dann, Tom würde ihr gut gefallen, sei Thomas doch auch ein biblischer Name. Natürlich. Ein weiterer Moment, der in mir in Erinnerung geblieben ist. Im Krankenhaus war ein kleiner Andachtsraum für Gottesdienste, der auch so besucht werden konnte. Meine Mutter hat uns gebeten, mit ihr dorthin zu gehen und ihr aus der Bibel vorzulesen, die etwas erhöht auf dem Altar gelegen hat. Sie hat zu diesem Zeitpunkt bereits im Rollstuhl gesessen. Auf der Heimfahrt meinte mein Mann zu mir, dieses Buch muss ich einmal gelesen haben, um zu verstehen, was so viele Menschen daran fesselt. Diese Momente im Krankenhaus haben mir einmal mehr gezeigt, wie unerschütterlich der Glaube meiner Mutter ist. Egal wie schlecht es ihr gegangen ist. Sie hat einfach so fest geglaubt, dass es einen Plan für uns alle gibt. Und an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, meine Mutter hat gekämpft. Sie wollte auch noch Zeit auf der Erde verbringen und natürlich unter anderem auch ihre Enkel kennenlernen und aufwachsen sehen. Mein Bruder und seine Frau hatten wenige Wochen nach meiner Schwangerschaftsverkündung ebenfalls verkündet, dass sie ein weiteres Mal Nachwuchs bekommen. Aber meine Mutter hatte auch keine Angst vor dem Tod, weil sie einfach so fest an Gottes Zusage geglaubt hat. Am 11. Januar ist meine Mutter gestorben. Und mein Vater und ich haben dann überlegt, wer die Beerdigung übernimmt. Und zum Hintergrund, meine Mutter war vor einigen Jahren in der Gemeinde Die Brücke, hat sich hier taufen lassen und ich kann mich auch noch gut an Rolands Stimme erinnern. Hat meine Mutter die CDs der Gottesdienste immer beim Bügeln nochmal nachgehört. Später war sie dann in anderen Gemeinden, wo wir dann aber auch keinen Zug zu hatten. Und Der Anruf bei Merchkes hat sich für uns in dem Moment richtig angefühlt. Wir waren so hilflos. Und ich bin so dankbar, dass Roland ans Telefon gegangen ist und dass alles so gekommen ist. Jeder, der mal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß spätestens, wie sich ein Verlust anfühlen kann. Viele Emotionen sind auf uns eingeprasselt, ständig begleitet von Gedanken, was wäre wenn und warum. Wir sind dann sonntags nach der Beerdigung das erste Mal zusammen sonntags in die Gemeinde die Brücke gefahren. Und am Anfang war das für mich Nähe zu meiner Mutter, Trauerbewältigung, Suche nach Hoffnung. Und dann habe ich angefangen, mich auch intensiver mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Irgendwann habe ich dann meinen Mann gebeten, mich einmal zum Gottesdienst zu begleiten. Hey, komm doch einfach mal mit und schau dir wenigstens mal an, wo ich sonntags immer bin und wie es dort ist. Nach wenigen Anläufen ist er dann das erste Mal mitgekommen, hat angefangen in der Bibel zu lesen und sagt jetzt auch aus Überzeugung, ich bin Christ. Wir gehen jetzt regelmäßig sonntags in die Kirche, beten und versuchen unsere Ohren und Herzen nicht mehr vor Gottes Botschaft zu verschließen, sondern verstehen immer mehr, es gibt Gott und Gott ist gut. Wie krass ist das? Meine Mutter hat immer unter anderem gesagt, die Wege des Herrn sind unergründlich. Sie hat immer wieder für mich und meine Geschwister gebetet, dass wir mit Gott in Kontakt treten. So bin ich zum Beispiel in einem Ort, in dem meine Mutter Texte gesammelt, aber auch Dinge aufgeschrieben hat, auf ein Gebet gestoßen. Ich danke dir jetzt schon, dass meine Kinder dich kennenlernen dürfen. Und in einem schreibt sie, auch in jeder schmerzlichen Situation, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Genauso habe ich auch WhatsApp-Nachrichten, die ich maximal überflogen hatte. Genauso haben auch WhatsApp-Nachrichten, die ich maximal überflogen habe, heute eine ganz andere Bedeutung für mich. Liebe Christine. Ich wünsche dir herzlich die erfahrbare Kraft aus der Höhe. Deine dich liebende Mutter. Und ja, könnte ich ihr heute antworten? Dann würde ich es.
Liebe Christine, ich wünsche dir herzlich die erfahrbare Kraft aus der Höhe. Deine dich liebende Mutter. Die ganzen Jahre gab es in Cornelius Leben. Ich muss mich jetzt auch sammeln. Gab es in Cornelius Leben und auch in Sarahs Leben einen Lernplatz. Ein Lernstuhl, ein Platz, der furchtbar wehtat, ein Platz, den sie nicht verstanden, ein Platz voller Fragen. Gott, warum wartest du so lange? Hast du mich vergessen? Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben so einen Lernstuhl, einen Lernplatz, vielleicht einen Partner, den du dir wünschst, dein Kind, das du dir wünschst, vielleicht eine Heilung, die du dir wünschst, eine offene Tür, die du dir wünschst, Versöhnung, die du dir wünschst. Eine Gebetserhörung. Oder auch einfach die Frage, Gott, wann handelst du endlich? Wann handelst du endlich? Das Schwierige ist natürlich, dass solche leeren Plätze uns ungeduldig machen. Wir neigen dann dazu, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu kümmern. Aber Sarahs Geschichte und Cornelias Geschichte zeigen, dieser Platz bedeutet nicht, dass Gott abwesend ist. Gottes Schweigen ist nicht Gottes Vergessen. Und Gottes Timing ist nicht Gottes Ablehnung. Gott sieht dich und sein Timing ist niemals zu spät. Was ist dein Lehrerstuhl? Ich lade dich ein, dass du dein Warten, deinen leeren Stuhl mit einem Wort auf einen Zettel schreibst. Du findest unter deinem Stuhl einen Zettel mit einem Stift. Und ich lade dich ein, mit einem Wort dein Warten auf einen Zettel zu schreiben. Und gleich hast du die Möglichkeit, ich stelle den Stuhl runter, dass du neu dein Vertrauen ganz auf Jesus wirfst und dass du mit diesem leeren Stuhl zu ihm kommst und ihm dein Warten anvertraust, wieder ganz neu, dass du es heute festmachst, sichtbar machst. Und diese Zettel, du kannst es einmal knicken, ich lese die nicht, niemand liest die, die werden direkt, ich nehme die mit, wir verbrennen die, keine Ahnung, ich gucke da nicht rein. Schreib da gerne dein Warten drauf und komm im Glauben, während wir das nächste Lied singen. Und vertrau Gott dein Anliegen, deine Not, deinen Lernplatz an. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, puh, das betrifft mich nicht, dann Halleluja, wirklich, dann danke Gott dafür, dass da nicht dieser leere Platz momentan in deinem Leben ist. Dann lade ich dich aber ein, wenn du siehst, wie deine Geschwister, deine Schwester und dein Bruder nach vorne gehen und hier was hinlegen, mach dich eins im Gebet, okay? Segne, bete mit, dass die Personen nicht vergessen, sie sind gesehen, sie sind geliebt und dass Gott auch einfach, wir wollen beten, dass Gott handelt und dass heute so ein Startpunkt ist, Amen. Ja.